Ich möchte euch heute mitnehmen, ein paar Gedanken anvertrauen und ein paar Dinge euch sagen, die mir und die auch uns als Älteste wichtig erscheinen, weil es sehr grundlegende Gedanken sind und weil ich möchte, dass wir als ganze Gemeinde da immer wieder uns neu darauf ausrichten und uns bewusst sind, wie wir eigentlich leben wollen. Und ich hoffe, dass es auch für euch eine Hilfestellung ist, für das, was uns in unserem Alltag begegnet und mit was wir uns in unserem Alltag einfach auch, womit wir oft konfrontiert sind. Ich möchte am Anfang kurz beten und dann wollen wir mal einsteigen. Vater, ich danke dir, dass du gut bist und dass du ein Gott bist, der sich gern uns offenbart und der uns gern hilft. Und ich bete, dass das, was mir auf dem Herzen ist, dass du das nimmst und dass du das salbst und dass wir das aufnehmen können als dein Wort. Dass wir das aufnehmen können als etwas, was von dir kommt. Und wir wissen, dass uns dein Wort in die Wahrheit leitet und dein Wort ein gutes, sinnvolles Geländer ist für unser Leben. Vater, tu dein gutes Werk heute in dieser Zeit und sei du selbst derjenige, der die Botschaft überbringt. Amen. Ja. Ich möchte mich heute mit einem Thema befassen, was ich genannt habe, geistliche Gesetze. Oder geistliche Grundgesetze. Und ich möchte, also es soll da heute nicht um die 10 Gebote gehen, die wir so kennen, so du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, sondern es geht mir um geistliche Gesetzmäßigkeiten. Ich habe festgestellt, dass es im Wort Gottes Gesetzmäßigkeiten gibt, die einfach so sind, wie sie sind und so funktionieren, wie sie funktionieren. Und deswegen ist es heute für euch als Zuhörer recht entspannend, denn bei diesem Thema geht es nicht um Glauben und es geht auch um keine Entscheidung, die du treffen musst. Weil das, was ich heute sage, ist, wie es ist. Und wir sind alle den Dingen unterworfen, ob du es glaubst oder nicht. Das heißt, du kannst zu diesem Thema geistliche Grundgesetze auch sagen, das sehe ich anders. Es ist dir freigestellt. Es ist, wie es ist. Es funktioniert, wie es ist. Weil wir kennen das aus dem ganzen säkularen Bereich. Es gibt physikalische Gesetze oder naturwissenschaftliche, mathematische Gesetze. Und kaum einer von uns hat da mit großen Zweifeln zu tun, ob denn das so ist. Und das fällt mir ja sehr leicht, aus diesem Bereich immer mal ein paar Dinge zu nennen, weil wir kommen ja nur auch aus dem technischen und handwerklichen Bereich. Und es gibt einfach Dinge, das muss ich nicht glauben, dass Kraft ist Masse mal Beschleunigung. Fertig, aus. Da brauche ich keinen Beweis. Da brauche ich, ja, du kannst das einfach, du musst das einfach akzeptieren. Und wenn du wissen willst, wie schnell ein Auto ist, dann musst du einfach die Weglänge durch die Zeit dividieren, anders geht's nicht. Und da gäbe es noch viele Dinge, und das geht sogar so weit, dass es Gesetzmäßigkeiten gibt, da denkt gar keiner drüber nach. Da gibt es ganz putzige Dinge, die wissen wir gar nicht, warum sie so sind. Und da gibt es Zahlen, die irgendwann mal ein Physiker oder Mathematiker erfunden hat und die können wir in der Regel nicht nachvollziehen, aber wir machen das einfach, wir akzeptieren das einfach, dass es so ist, wie es ist. Wenn ich die Fläche eines Kreises ausrechnen will, dann muss ich einen Durchmesser ins Quadrat nehmen und muss das mal ein Viertel von Pi nehmen. Und da setze ich, wenn ich das technisch verstehe, eben die Zahl Pi ein und die ist, wie sie ist. Da zweifelt kein Mensch und sagt, na, vielleicht könnte man mal eine andere Zahl einsetzen, außer 3,14. Weil wir wissen, dass wir dann nicht zu einem Ergebnis kommen. Und genauso könnte man das mit vielen Beispielen belegen aus anderen Bereichen, ob das die Biologie ist oder irgendetwas, dass wir irgendwie, ist es logisch, dass bei Säugetieren es einfach so ist, dass ein Männlein und ein Weiblein Nachwuchs produziert und anders geht's nicht. Und das ist einfach so. Und ich habe festgestellt, dass es im geistlichen Bereich auch eine Menge solche Dinge gibt. Es gibt eine Menge solche Dinge, die haben ihre Gültigkeit und wir sollten mit den geistlichen Gesetzmäßigkeiten genauso umgehen, wie wir das mit anderen Dingen wie meinetwegen mathematisch, physikalischen, biologischen oder anderen Gesetzmäßigkeiten sind. Wir sollten uns diesen fügen, denn alles andere bringt nichts. Weil der Einzige, wenn wir uns nicht daran halten, die Einzigen, der daran Schaden nimmt, sind wir selbst. Und ich habe mich gefragt, warum haben wir eigentlich mit geistlichen Gesetzen oder Gesetzmäßigkeiten und mit deren Gültigkeit oft ein Problem? Normalerweise müsste das doch so sein, dass du sagst, ja, das habe ich gelesen im Wort Gottes und wir haben eine deutsche Bibel, ich kann Deutsch lesen, also kann ich das hier lesen, also weiß ich, was ich tun muss. Und es gibt da so einige Gründe, die mir da eingefallen sind. Ein so ein Grund ist zum Beispiel, dass wir manche Dinge einfach nicht wissen oder nicht kennen, weil wir uns einfach nicht damit befasst haben, weil wir zu wenig im Wort Gottes lesen. Es gibt Dinge, wo uns das Verständnis fehlt, wo uns Einsicht fehlt und wir die Zusammenhänge, die da sind, einfach nicht zusammenbringen. Und es gibt andere Dinge, warum wir geistliche Gesetzmäßigkeiten nicht akzeptieren, weil wir zum Beispiel stolz sind. Weil wir stolz sind und weil wir nicht bereit sind, uns zu demütigen. Also versuchen wir, so lange wie es geht, unser Leben irgendwie dahin zu wursteln und ignorieren diese Dinge, merken aber, dass die Spirale eigentlich immer tiefer geht. Und manche Dinge, warum wir geistliche Gesetzmäßigkeiten nicht akzeptieren, finden wir manchmal auch in dem Bereich der Selbstüberschätzung. Ja, ich weiß es besser. Das mag sein, dass es für alle zutrifft, aber ich glaube, dass es auch anders geht. Und das sind Dinge, wo wir einfach nicht weiterkommen werden, warum so viel auch Leid und so viele Dinge unter uns sind. Und diese geistlichen Gesetze sind genauso klar definiert, sie sind unausweichlich, eben wie ich das schon gesagt habe, wie andere Naturgesetze. Und ich habe da mal, wo ich mich damit befasst habe, ich da auf ein paar Dinge gestoßen, dass man zum Beispiel oft diese Redewendung hört, man würde die Gesetze Gottes brechen. Jemand, der sich eben nicht so verhält, wie er sich nach dem Wort Gottes verhalten sollte, der bricht die Gesetze Gottes. Und im Grunde genommen ist das falsch, weil das gar nicht geht. Du kannst die Gesetzmäßigkeiten Gottes nicht brechen, weil sie einfach funktionieren. Und du kannst auch ein Naturgesetz nicht brechen. Aber wenn du es ignorierst, wirst du von dem Gesetz gebrochen. So rum funktioniert das. Es geht nicht darum, ob du das akzeptierst oder ob du so lebst, sondern wenn du nicht so lebst, wirst du ein Problem haben. Und wenn du die Schwerkraft nicht akzeptierst und sagst, ich weiß es besser, ich kann auch ohne Fallschirm aus dem dritten Stock springen, dann wird das Schwerkraftgesetz dich brechen. Nicht du hast das Gesetz gebrochen, das Gesetz, das funktioniert, wenn du auf dem Fensterstock draußen stehst und wenn du unten zum Matsch liegst, ist das Gesetz immer noch gültig. Es hat dich gebrochen, weil du so ignorant warst und hast gesagt, also ich glaube, dass ich es besser kann. Und leider habe ich die Feststellung gemacht, dass wir Menschen aber glauben, dass bei den geistlichen Grundgesetzen uns anmaßen, das so machen zu können. Und wir müssen dann die traurige Feststellung machen, dass die Missachtung der Gesetze Gottes uns als Menschen bricht. Nicht wir brechen diese Gesetze, sondern diese Gesetze brechen uns. Wir finden eine interessante Bemerkung, dass mich persönlich imponiert das immer wieder, wenn ich auf Bibelstellen stoße, die eigentlich nicht so bekannt sind und nicht so diese Standardsätze sind, die so ein jeder auf der Pfanne hat, sondern Dinge sind, die man eigentlich schnell überliest und am Ende da so tiefe Wahrheiten drin stecken. An seinen Freund Timotheus schreibt Paulus mal in einem seiner Briefe: Wenn sich jemand an Wettkämpfen beteiligt, und wir wissen, dass unser Glaubenskampf wie ein Wettkampf ist. Paulus schreibt das an einer anderen Stelle, dass wir einen Wettkampf haben, den wir beginnen, den wir führen sollen, mit dem Ziel, auch als Sieger anzukommen. Und wenn sich jemand an einem Wettkampf beteiligt, so empfängt er doch nicht den Siegeskranz, wenn er nicht nach den Regeln kämpft. Das ist ganz klar und deutlich im Wort Gottes definiert. Wenn du einen Siegeskranz haben möchtest, musst du auf alle Fälle eins machen: Du musst nach den Regeln kämpfen. Wenn du nicht nach den Regeln kämpfst, dann wirst du den Siegeskranz nicht empfangen, sprich, du wirst auch an deinem Ziel nicht ankommen. Entstanden ist diese ganze Lehre über diese Dinge eigentlich mal durch meine eigene Beobachtung in Seelsorgen und so weiter, dass es sehr viel Not und sehr viel Leid und sehr viel Fragen unter uns gibt und ich oftmals Gespräche oder Telefonate und irgendwas habe und ich mich oft gefragt habe: Mensch, warum ist das so? Warum ist das so, dass an vielen Dingen Menschen Sorgen und Probleme haben? Und Gott hat mir das im gewissen Sinne eine Antwort gegeben. Da hat gesagt: Ja, weil viele unter euch, sie halten ja schon die einfachsten Gesetzmäßigkeiten gar nicht ein. Und die Folge dessen ist einfach logisch, dass man dann irgendwelche Sorgen und Probleme und Unzufriedenheiten im Leben hat. Und ich habe mich dann einfach mal hingesetzt und habe gesagt: Was sind denn so für Gesetzmäßigkeiten außerhalb dieser Dinge, wenn wir jetzt mal nicht die Gebote betrachten? Was sind geistliche, unausweichliche Gesetzmäßigkeiten? Und ich habe erst gedacht, ja, da wird mir aber so viel nicht einfallen. Und als ich fertig war mit Überlegen, ging das ganz schnell, sind mir mindestens 10 Punkte eingefallen. Mindestens 10 Punkte gleich mal aus der Kalten, wo ich dachte, ja, das sind Dinge, wenn dann. Wenn du das so tust, dann wird das eintreten. Und so habe ich angefangen, das mal aufzuschreiben und habe gesagt, da mache ich mal sowas draus wie Gesetze. Ich nenne das einfach mal Paragraph 1, Paragraph 2, Paragraph 3, weil im Gesetzbuch ist es auch so, im Grundgesetzbuch ist es einfach so, der Paragraph gilt. Und wenn du den nicht einhältst, dann wirst du gemäß diesem Paragraph gewisse Folgen auszuhalten haben. Und dann habe ich noch was Schönes festgestellt, wenn wir schon einmal so ein bisschen in dem Juristendeutsch sind. Ich denke, für diese ganzen Dinge, diese 10 Paragraphen, die ich hier habe, und ich weiß auch nicht, ob ich heute durchkomme, vielleicht nehmen wir nur ein paar davon, aber ich stelle damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit, dass das alles ist. Möglicherweise werden mich Leute hinterher ansprechen und sagen: Ja, höre schon mal, da hast du ja noch vergessen das und das und das. Und das mag durchaus sein, aber es ist gut, wenn wir wenigstens mal anfangen, uns das Wort Gottes so zu betrachten. Und was noch ist, bei diesen Paragraphen, also jetzt habe ich jetzt hier mal 10 Stück schon mal auf meinem Zettel stehen, was noch gilt, ist die sogenannte salvadorische Klausel. Also wer ein bisschen Rechtsdeutsch kennt, heißt, sollte ein Paragraph von diesen Dingen nicht zutreffen, wo du sagst, ja, da habe ich keine Sorge, das Ding ist okay, das trifft auf mich nicht zu, heißt das nicht, dass die anderen deswegen ungültig sind. Also das heißt, wenn du etwas hörst, wo du sagst, ja, habe ich kein Problem, also trifft das mich nicht zu, du kannst nicht ganz abschalten, mindestens einer von denen bleibt gültig in deinem Leben. Das ist also nicht so, wenn du jetzt mit einer Sache sagst, auch wenn du sagst, mit einer Sache bin ich vielleicht nicht einverstanden, die salvadorische Klausel sagt, der Rest der Dinge bleibt bestehen und ist gültig. So, und deswegen fange ich jetzt mal ein Stück an, will ich mit euch mal ein Stück da näher hineingehen. Und was noch ist, es sind so meine Ideen, was ich da so gefunden habe für Paragraphen und für Gesetzmäßigkeiten. Und weitestgehend habe ich als Begründung dazu das Wort Gottes. Also ich habe nicht diese Dinge irgendwie rausgesucht und habe gesagt, so, das sind so meine Ideen und meine Gedankenakrobatik, sondern Es ist nichts weiter wie das, wo du sagst, schlag dieses Wort auf, lese nach und dann kannst du dich entscheiden, ob du das einhalten willst oder nicht. Okay, jetzt werden wir mal konkret. Fangen wir mal an mit dem Paragraph 1. Eine geistliche Gesetzmäßigkeit, die in jedem Fall eintreten wird, nämlich, was in deinem Herz ist, kommt über kurz oder lang aus deinem Mund. Also du wirst es nicht verhindern können, dass das, was in der Tat in deinem Herzen ist, irgendwann mal auch über deine Lippen kommt. Sei es wirklich richtige Freude, die in deinem Herz ist, richtige Sicherheit oder eben doch Verbitterung, Ärger, Zorn und so weiter. Wir sind sicherlich in der Lage, der eine mehr oder weniger, deswegen habe ich gesagt, was in deinem Herzen ist, kommt über kurz oder lang aus deinem Mund. Es kann sein, dass Leute da ganz sehr ihr Herz auf der Zunge tragen und es dauert keine 3-4 Gespräche, bis da mal wirklich rauskommt, was in deinem Herzen ist. Und bei anderen dauert das länger. Die haben gelernt, eine Fassade aufzubauen. Sie haben gelernt, das gut darzustellen. Aber es ist so, auf Dauer lässt sich das nicht halten. Jesus hatte eine Begegnung, da lesen wir in Matthäus 12, Vers 34 mit den Pharisäern. Und er geht dort ziemlich klar zur Sache, also spricht sie dort an und nennt sie gleich mal Schlangenbrut. Wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Also Jesus hat es damals den religiösen Führern seiner Zeit damals ganz klar auf den Kopf zugesagt. Und weil er eben auch in der Lage war, das Herz zu sehen, das, was wir nicht können, das, was bei uns im Herz ist, Jesus konnte das gleich sehen. Bei uns gibt es so Dinge, das wird erst tritt zu Tage, wenn wir reden oder noch bei anderen Dingen. Da kommen noch ein paar andere Paragraphen, wo wir merken, dass diese Gesetzmäßigkeiten immer wieder anwendbar sind. Also, wovon das Herz voll ist, redet der Mund. Matthäus 12, 34. Eine andere Parallelstelle dazu, Matthäus 15, Vers 18. Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen. Und das verunreinigt den Menschen. Also hier sehen wir das noch einmal, dass die Bibel ganz klar davon spricht, dass wir zwar die größte Anstrengung unternehmen können, dass etwas anderes aus unserem Mund herauskommt, aber auf die Dauer werden wir das nicht schaffen. Die Tiefe dessen, was in unserem Herzen ist, wird eines Tages ans Licht kommen. Und ich sage auch mal, das ist gut so. Denn diese Dinge sind uns ja gegeben, um zu sagen, warum? Und die sind uns gegeben, um uns zu helfen. Nämlich, warum soll uns das helfen? Weil wir sagen, wenn es die Bibel so sagt, dann sagen wir, also wenn ich ständig doch negativ rede, wenn ich ständig über andere rede oder irgendetwas nicht in Ordnung ist mit dem, was aus meinem Mund kommt, wenn das ständig nicht der Wahrheit entspricht, dann musst du in dein Herz schauen. Dann kommt das nämlich aus der Tiefe deines Herzens und da hast du Dinge in deinem Herzen vergraben, verborgen, behältst dir Dinge in deinem Herzen, die immer wieder der Grundstock und der Nährstoff sind, dass solche Worte aus deinem Mund kommen können. Deswegen sagt das Wort Gottes, dass wir uns um unser Herz bemühen sollen. Mehr als alles andere behüte dein Herz. In Sprüchen 4,23 können wir das lesen. Denn von ihm geht das Leben aus. Mit anderen Worten gesagt, am Ende bestimmt das dein ganzes Leben. Es geht alleine schon mit diesen Worten los. Es wird dein ganzes Leben dirigieren. Was also aus deinem Mund herauskommt, kommt aus der Tiefe deines Herzens. Lukas 6, Vers 45 lesen wir, der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor. Denn wovon sein Herz voll ist, davon redet sein Mund. Also merkt ihr schon hier an diesen Bibelstellen, die ich genannt habe, das sind nicht einfach irgendwelche komplizierten geistlichen Winkelzüge, sondern es ist wortwörtlich das herausgenommen, was das Wort Gottes sagt. Und das ist so wichtig, dass wir uns vom Wort Gottes ermahnen lassen, auch ermutigen lassen. Wir lesen hier, der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Also ich möchte da bewusst eben auch da ausgewogen sein, dass es nicht nur, das war aber heute wieder eine ganz schöne Donnerpredigt, sondern auch wenn du sagst, in meinem Herzen habe ich wirklich Zutrauen, in meinem Herzen habe ich Vertrauen, ich liebe diese Menschen und ich bin für diese Menschen. Und auch wenn das vielleicht in einer Situation jemand nicht sieht, wenn du das in deinem Herzen wirklich bewahrst, wird auch das rauskommen. Du kannst also auch da bei dem Positiven und Guten kannst du beruhigt sein und kannst sagen, ja, wenn ich wirklich über jemand gut denke, werden gute Worte über jemand rauskommen aus meinem Mund. Ja, wie behüten wir unser Herz? Kurz noch ein Gedanke dazu, um das abzuschließen, diesen ersten Paragraphen. Wir behüten unser Herz, indem wir unseren Mund, unsere Augen und unsere Ohren behüten und darauf achten, dass keine bösen, zerstörerischen, negativen, unreinen und verkehrten Vorstellungen und Bilder in unser Herz hineinkommen. Also es ist entscheidend, was ich mir auch anschaue, wo ich zuhöre, wie ich rede, dass ich mich selbst kontrolliere, ob ich mir selbst Disziplin auferlege und sage, nein, das rede ich nicht über diesen Menschen oder das rede ich nicht mit diesem Menschen über jemand anders. Wenn wir das betrachten, wenn wir das beachten, dann ist die Folge dessen, dass wir auf diese Art und Weise unser Herz bewahren. Und was noch gut ist, was hier zu dieser Sache mit hineinspielt, wenn wir merken, dass in unserem Herzen etwas ist, was uns ständig dazu veranlasst, schlecht zu reden, falsch zu reden, negativ zu reden, dann müssen wir unser Herz von Gott heilen lassen. Dann müssen wir Bitterkeiten oder Verletzungen zu Gott bringen und das heilen lassen, damit in unserem Herzen ein guter Schatz ist und damit aus diesem guten Schatz auch was Gutes hervorgebracht wird. Wir haben dann noch so einige andere Paragraphen, wo wir dann noch deutlicher sehen, welche Instrumente das Wort Gottes uns gibt, wie wir aus solchen Dingen da herauskommen und wie wir uns verhalten sollen. So, jetzt waren wir bei diesem ersten Paragraphen, dass wir also das, was tief in unserem Herzen ist, irgendwann aus unserem Mund kommt. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter und schauen uns mal ein paar Dinge an. Habe ich jetzt hier den Paragraph 2 genannt. Was du dann mit deinem Mund aussprichst, das wird eines Tages auch eintreten. Es ist ein geistliches Grundgesetz. Was du permanent wiederholt mit deinem Mund aussprichst, das wird eines Tages auch eintreten. Sprüche 6, Vers 2. Du bist durch ein mündliches Versprechen gebunden, gefangen durch die Worte deines Mundes. Und noch eine andere Bibelstelle, Sprüche 15, Vers 4. Eine heilsame Zunge ist ein Baum des Lebens. Also eine heilsame Zunge oder auch Gelassenheit der Zunge ist ein Baum des Lebens. Ist aber Verkehrtheit und Falschheit an ihr, verwundet sie den Geist. Das heißt also, die Worte, die aus unserem Mund kommen, richten etwas an. Die erreichen was, die haben Kraft. Und speziell möchte ich hier ansprechen, diesen ganzen Bereich des negativen Redens. Und das muss nicht immer nur negativ reden über andere sein, das kann auch negatives Reden sein, nur über dich selbst und über deine eigenen Zustände. Ja, ich bin immer der Erste, der krank wird. Ich weiß, dass ich das wieder nicht hinkriege. Der ganze Bereich Festlegungen. Wenn du über Jahre dein Kind festlegst und über Jahre deinem Kind sagst, du hast zwei linke Hände, aus dir wird nie was Gescheites. Das wird eines Tages eintreten und wir sollten das nicht unterschätzen. Was wir sagen, denn unsere Worte haben Kraft. Was ich hier noch bemerken möchte ist, Festlegungen sind nicht zu verwechseln mit Feststellungen. Ich habe manchmal so eine negative oder so eine übertriebene Geschichte gehört, wenn man sagt, im Kindergarten geht eine Krippe rum. Oh, sprech das nicht aus, da hat mein Kind gleich eine Krippe. Also das ist Käse. Also etwas festzustellen, dass im Kindergarten die Krippe rumgeht, dass ich momentan mein Konto im Konto kurrent ist, ist eine Feststellung, da proklamiere ich nicht gleich, dass ich ständig in Geldnot lebe. Also eine nüchterne Feststellung, die muss jedem gestattet sein und wir müssen aufpassen, dass wir da nicht zu überreligiös werden und dort irgendwie denken, sprecht das nicht aus, da wäre ich auch gleich krank. Das ist Käse. Aber wenn ihr euch in Ruhe betrachtet, gibt es Leute, die sagen, die Krippe geht rum. Ne, ist eine Frage der Zeit, bis die bei uns im Hause angekommen ist. Das sind solche Feststellungen, wo ich sage, Freunde, wir müssen gucken, was wir sagen. Diese Feststellung, ja, ich weiß, ich werde nie bedacht. Also an mich denkt da niemand. Und all diese Sachen, die werden eines Tages eintreten, weil du gefangen bist durch die Worte deines Mundes. Und woraus begründet sich das noch tiefer, außer auf diese zwei Bibelstellen? Das begründet sich aus dem ganzen Kontext des Wortes Gottes, dass Gott selbst sich festgelegt hat, dass das gesprochene Wort Schöpferkraft hat. Das müssen wir anerkennen, weil Gott hat die ganze Erde geschaffen durch sein Wort. Und er sprach, es werde Licht. Und es ist Licht geworden. Er ist nicht hingegangen mit einer Schubkarre und einer Schaufel und hat irgendwie Licht geschaufelt, sondern hat gesagt, jetzt wird es hell auf der Erde. Und da wir vom Wort Gottes her geschaffen sind, ihm ein Ebenbild zu sein und ähnlich zu sein, ihm so geschaffen sind, dass wir dort in diese Fußstapfen Gottes treten, ist es ein geistliches Grundgesetz, dass unsere Worte Macht haben und auch eintritt, was wir sagen. Jesus bezieht sich auf die Macht der Worte, zum Beispiel in einem Gespräch mit seinen Jüngern, wo Matthäus 18, Vers 18 sagt, wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, das wird im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, das wird im Himmel gelöst sein. Also hier lesen wir Matthäus 18, Vers 18 ganz deutlich, dass unsere Worte eine Kraft haben und eine Dimension haben bis hinein in die Ewigkeit. Und deswegen sollten wir anerkennen und uns prüfen, was reden wir denn den ganzen Tag? Und was und wie kommen denn die Worte aus meinem Mund? Und wenn wir uns diesen Bibelvers anschauen, Matthäus 18, Vers 18, dass das so eine Dimension hat, die Kraft unserer Worte, dann hat das eigentlich nur, kann das, wird das dann auch diese Dimension, Matthäus 18, Vers 18, wird erst dann eintreten, wenn wir auch im Kleinen treu sind. Das ist auch ein Grundprinzip der Bibel, dass wir im Kleinen treu sind. Das heißt, wenn du nicht im Kleinen, in deinem Alltag, was sagst du über dich selbst, über deine Ehefrau, über deine Kinder, über deine Arbeitskollegen, über deinen Chef, über deine Mitgeschwister in der Gemeinde, wenn wir dort nicht lernen, diszipliniert und gemäß dem Wort Gottes zu reden, dann brauchen wir uns gar nicht einzubilden, dass wir dann irgendwann mal in die geistigeren Dimensionen kommen, weil wir dann vorher schon Schiffbruch erlitten haben und erleiden werden. Also das so viel zu diesem Paragraph 2, das, was wir mit dem Mund aussprechen, auch eines Tages eintritt. Und vielleicht kann auch immer, ich weiß, es ist immer sehr viel, wenn einer hier vorne steht, dann kommt das manchmal so wie aus dem Maschinengewehr, zack, 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 eine Aussage nach der anderen. Aber es ist mir wichtig, dass das Wort Gottes etwas bewirkt in eurem Herzen, dass etwas hineinfällt in euer Herz, wo ihr sagt, ja, da will ich in Zukunft Acht geben. Oder, was ich auch glaube, warum ich vielleicht auch diese Botschaft schon lange auch ein bisschen mit mir rumtrage und sage, ist das dran, ist das nicht dran? Ich habe da immer gesagt, ach Mensch, das ist doch alles nichts Neues. Ich glaube, es ist für einige unter uns auch dran, wieder neu sich darauf zu besinnen, was ist denn mittlerweile in mein Herz gekommen? Was ist denn mittlerweile, das war mal so sauber, so hell, so licht, so fröhlich. Was ist denn mittlerweile in mein Herz gekommen? Und was kommt denn mittlerweile aus meinem Mund? Wie habe ich denn vor 10 Jahren oder vor 5 Jahren gesprochen und wie spreche ich denn heute über verschiedene Dinge? Und auch diese Sache, wenn wir das so lesen, was aus deinem Mund kommt, wird eintreten. Vielleicht gibt es verschiedene Leute, die müssen da wieder neu drüber nachdenken und sagen, Mensch, das sagt das Wort Gottes. Und wenn ich die Gesetzmäßigkeiten Gottes nicht einhalte, dann werde ich von diesen Gesetzmäßigkeiten gebrochen. Und das ist das, was ich eben an vielen Stellen sehe. Diese Not, dieses Elend, was es so gibt, diese Traurigkeit, diese Mühseligkeit im Glauben, was ich an vielen Stellen sehe, diese Freudlosigkeit. Oftmals finden wir in ganz einfachen Dingen die Antwort. Viele sind geneigt, die Antwort in großen Wundern und Zeichen und wer weiß was zu suchen. Und an vielen Stellen geht es viel, viel einfacher. Es geht viel, viel einfacher, wenn wir die Grundgesetze Gottes, die Gesetzmäßigkeiten einfach bereit sind einzuhalten. So, machen wir ein Stück weiter. Paragraph 3. Das ist auch eine sehr schöne Geschichte und auch eine wirklich unumstößliche. Paragraph 3, das Prinzip von Saat und Ernte. Das ist etwas, was wir immer wieder im Wort Gottes lesen können und was wirklich, wo keiner daran vorbeikommt. Das, was du säst, wirst du ernten. Hiob 4, Vers 8, gibt es einen Vers aus der Rede vom Eliphas. Er sagt da zum Hiob, so viel ich gesehen habe, die Unrecht pflügen und die Unheil säen, die ernten es auch. Und in Kolosser 3, Vers 25, wer aber Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrechtes getan hat, und es gilt kein Ansehen der Person. Also bei diesem Prinzip Saat und Ernte, wir sind alle diesem unterlegen. Es gilt kein Ansehen der Person. Und was ich hier nicht vergessen will zu erwähnen, weil diese zwei Bibelverse beleuchteten jetzt diesen negativen Aspekt, wenn du Negatives siehst, wirst du Negatives ernten. Dieses gleiche Prinzip funktioniert natürlich, logischerweise genauso umgedreht. Wenn du Gutes siehst, wirst du Gutes ernten. Wenn du Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und so weiter austeilst, wirst du auch das ernten. Und das ist eine sehr beruhigende Geschichte, weil du kannst eigentlich das, was du gerne haben möchtest, so wie du das gerne haben möchtest, wie man mit dir umgeht, das kannst du in einem gewissen Sinn beeinflussen. Du kannst in einem gewissen Maße beeinflussen, wie man mit dir umgeht, ob man mal an dich denkt, ob man dir mal was Gutes tut. Und das geht ganz einfach, indem du dich diesem geistlichen Gesetz unterwirfst und sagst, Saat und Ernte. Ich will auch mal was geschenkt bekommen. Oh, ich würde gerne mal auch einen Briefumschlag mit Geld im Briefkasten haben. Da höre ich immer solche Zeugnisse von anderen Leuten. Mir ist das noch nie passiert. Wie viele Briefumschläge mit Geld hast du schon anderen in den Briefkasten gesteckt? Das ist eine ganz einfache Sache. Ich denke nicht, dass wir das jetzt missbrauchen sollten und sagen, oh ja, ich brauche Geld. Und ich mache das mal, aber ich hoffe, ihr erkennt darin dieses Grundprinzip. Und Matthäus 7, Vers 12 sagt das ja auch nochmal ganz deutlich. Alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso. Alles, was ihr wollt. Wenn ihr wollt, dass eure Fehler gnädig, barmherzig und vergebend behandelt werden, weil ihr vielleicht von euch selber wisst, ich werde wahrscheinlich nicht immer alles richtig machen, dann geh du mit deinen Geschwistern auch so um und sag, okay, ehrlich gesagt, hat's mich verletzt und vielleicht waren wir auch mal 1-2 Wochen ärgerlich. Ich will nicht sagen, das muss so sein, aber du darfst auch mal dich über was ärgern. Das ist nicht gleich eine Sünde. Die Sünde wird's dann, wenn du diesen Ärger behältst. Das ist das Problem. Und wenn du willst, dass dir vergeben wird, dann fang an mit Vergeben. Das ist eines der größten und unumstößlichen und sichersten Grundprinzipien mit im Wort Gottes. Und auch die Welt bedient sich dieser Sachen. Also es ist nicht so, dass wir mit unserem Glauben irgendwie weit weg sind und die Welt ist so die Realität und hier die Gemeinde, das ist so der Glaubensbereich für die Extraportion Geistlichkeit, sondern im Gegenteil. Alles, was aus der Welt, wo die Welt sich Dinge entlehnt hat, sie hat sie Dinge, die gut sind in der Welt, sie hat sich am Ende aus dem Wort Gottes geholt. Also da gelten auch ohne, also es gibt viele ungläubige Leute, die auch nach diesem Prinzip Saat und Ernte arbeiten. Das ist vielleicht ein ganzes Stück auf Leistungsdenken ausgerichtet, weil sie eben nicht vom Wort Gottes her und ausgehen, aber solche Sprüche wie eine Hand wäscht die andere oder wie du mir, so ich dir, sind schon mal Dinge, die in der Welt auch funktionieren. Du hast mir mein Auto repariert, ich bin vielleicht ein Fleischer, ich bring dir mal ein paar Steaks mit oder irgendwas. Irgendwie hat das die Welt auch erkannt, dass das ein Prinzip ist, im positiven wie im negativen Sinne. Achtet darauf und achtet wieder neu darauf. Saat und Ernte hängt auch mit den ersten beiden Paragraphen zusammen. Was ist in deinem Herz? Was redest du? Die Worte sind auch wie ein Stück Saat, wie ein Samenkorn, was ich aussehe. Und bedenkt, alles, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut ihr ihnen ebenso. Okay, kommen wir zu einem weiteren Paragraphen. Jetzt kommen wir zum vierten. Moment. Ich sehe hier gerade den Paragraph 3 sogar unterteilt. Ja, ich bin da so oft über das Konzept gegangen und habe da gesagt, ja, wie teilt man denn das ein? Weil die nächsten zwei Dinge, die ich hier habe, die sind so ein Unterpunkt unter dieser Sache Saat und Ernte. Die sind so eigentlich so eine Vertiefung dieser Sache von Saat und Ernte. Nämlich, wenn wir etwas aussehen und etwas ernten, gibt es ein Grundgesetz. Ich habe das hier genannt, also Paragraph 3 Absatz 1. Alles pflanzt sich fort nach seiner Art. Also das ist ein ganzes Stück im Rahmen dieser Geschichte von Saat und Ernte, ist es auch ein logisches Grundprinzip, dass die Dinge sich so fortpflanzen, wie die Art, wie die Beschaffenheit, wie die Information in dem kleinsten Gen, in dem kleinsten Samen ist. Also ein Bibelvers dazu, Matthäus 12, Vers 33, entweder pflanzt einen guten Baum, was passiert? So wird die Frucht gut. Oder pflanzt einen schlechten Baum, so wird die Frucht schlecht. Also das ist Wort Gottes. Also für alle die immer sagen, das Wort Gottes ist so kompliziert, ich verstehe das nicht. Und wenn ich Bibel lese, da weiß, also das ist also ziemlich einfach. Entweder pflanzt einen guten Baum, wird die Frucht gut. Pflanzt einen schlechten Baum, so wird die Frucht schlecht. Denn an der Frucht erkennt man den Baum. Also brauche ich nicht viel dazu zu sagen. Spricht für sich selbst. Was passiert, dass eben alles sich fortpflanzt nach seiner Art? Eine andere Bibelstelle, eine Parallelstelle dazu, Matthäus 7, 17 bis 18. So bringt jeder gute Baum gute Früchte, der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Und für alle, die das bis hierher nicht verstanden haben, erklärt die Bibel das nochmal deutlicher. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Also, ganz einfach. Das, was wir in Form von Samen austeilen, pflanzen, was wir in die Erde tun, was so der Samen, so die Eigenart ist, von einem Seemann, von einem Bauern in der Natur, dass die Dinge nicht gleich zu sehen sind. Aber irgendwann kommt die Pflanze, irgendwann kommt das Grün und irgendwann kommen auch die Früchte. Und dann wird man sehen, was für ein Samen das war. Und ich möchte mal ein paar solche Dinge ansprechen, die einfach nur, um euch ein Stück, ein bisschen Denkanstöße zu geben, was kann denn das alles sein? Alles pflanzt sich fort nach seiner Art. Zum Beispiel negatives Denken und negatives Reden, genauso wie positiv zu denken oder positiv zu reden. Wie denkst du über deine Zukunft? Wie denkst du über deine Ehe? Wie denkst du über deine Kinder? Wenn du permanent negativ denkst und negativ redest, wird das genau so aussehen, was da aufgeht. Bereich Unzufriedenheit zum Beispiel. Ist dir immer alles zu wenig? Ist dir immer alles nicht gut genug? Das pflanzt sich fort. Was mir noch so eingefallen ist, was solche Dinge sind, unsere Charaktereigenschaften. Es können gute Charaktereigenschaften sein, die sich fortpflanzen. Und das ist sehr erfreulich und entspannend für uns. Milde und Güte wird diese Frucht hervorbringen, aber andere Dinge, Härte, Unzufriedenheit habe ich schon genannt, Pessimismus, das pflanzt sich halt fort und wird die Früchte tragen. Getrieben sein von Unsicherheit, immer wieder zu zweifeln, wird Früchte tragen. Oder Menschenfurcht, Konflikte vermeiden, weil ich Angst habe, irgendwie nicht gut dazustehen, weil ich Angst habe, vielleicht jemanden zu verlieren, einen Freund zu verlieren, da sage ich lieber nicht die Wahrheit. Damit bewegen wir uns auf einen Boden von Unwahrheit und irgendwann werden wir die Früchte dafür ernten müssen. Oder solche Geschichten zwischen zwei Stühlen sitzen. Immer mir eine Tür offen halten, mit dem Rücken zur Wand stehen. Es kann sein, dass es hier und da sinnvoll ist, aber dann glaube ich, dann hat das etwas mit Geduld und mit Zurückhaltung und mit Abwarten zu tun. Wenn ich aber immer mit dem Rücken zur Wand steht, also mir, ich äußere mich mal nicht, damit nicht niemand sagen kann, ich war auch einer von denen, die das verurteilt haben. Dann wirst du diese Früchte tragen. Eines Tages. Diese Zweigleisigkeit wird eines Tages dich zu Fall bringen. Wenn du nie bereit bist, für den Glauben einen Preis zu zahlen, dann wirst du eines Tages dort in einer Sackgasse stehen. Und diese ganze Wetterwendigkeit werden die anderen zum Vorwurf machen. Na, du entscheidest dich ja auch nicht klar. Du bist ja auch immer so, du gehst ja auch, gibst ja auch nicht 100%. Das sind alles solche Dinge, die mir so eingefallen sind. All das pflanzt sich fort. Und eine Sache will ich noch sagen, besonders denen, die Kinder haben. Die ersten Betroffenen sind in der Regel unsere Kinder von dem, was sich fortpflanzt. Wenn wir in dieser Art positiv oder negativ leben in unserem Alltag, werden in allererster Linie unsere Kinder so positiv oder so negativ das mitbekommen. Weil wir, wenn wir da einen Schritt weitergehen, sind wir ja beauftragt, Jünger zu machen. Wir sind ja beauftragt, Menschen zu Nachfolgern zu erziehen. Und dieses Prinzip, also wir brauchen gar nicht so sehr in Richtung Mission oder sonst irgendwo gehen. Eins der Grundprinzipien in der Bibel ist, wie Jesus das vorgelebt hat, dass er gesagt hat, ich möchte, dass ihr Nachfolger macht. Und Jesus hat uns ein Beispiel gegeben, wie er am effektivsten Nachfolger gemacht hat, indem er eben Vorbild war. Er hat es vorgelebt, weil Jesus wusste, alles pflanzt sich fort nach seiner Art. Und wenn er göttliche Prinzipien vorgelebt hat, wusste er, wenn sie nichts begreifen, meine Jünger, ein was werden sie machen, die werden mich einfach nachaffen. Und er sagt doch, das ist soweit gar nicht schlecht. Macht mir das nach. Später greifen ja verschiedene Apostel wie Paulus zum Beispiel das auch auf. Der sagt, okay, wenn er es schon nicht begreift, macht's einfach so wie ich. Und das sind Dinge, das ist das Prinzip, Jünger zu machen und in diesen Fußstapfen zu gehen, dieser Fortpflanzung. Und in den meisten Fällen werden wir einfach beurteilt. weniger nach unseren Worten, sondern vielmehr nach unseren Taten, nach unserem Verhalten. Und das werden Leute uns nachmachen. Zuerst in unserer eigenen Familie die Kinder und später natürlich auch Leute, die mit uns zusammen Glauben leben oder die vielleicht den Glauben nicht kennen und als Arbeitskollegen, als Schulkollegen irgendwas sehen. Das werden die sehen. Die Worte sind zweit, sogar drittrangig. Aber das, was wir tun, das ist erstrangig. Und wenn wir diese Stellen, die ich aufgezählt habe, da ständig negativ sind, dann wird das Negative kommen. Und wenn wir dort eigentlich immer fröhlich und zuversichtlich und mutig sind, wird eben auch das kommen und übernommen werden. So. Und ein weiterer Unterpunkt zu diesem Thema Saat und Ernte, Paragraph 3, Absatz 2. An den Früchten erkennt man die Einstellung und Motivation eines Menschen. Also, nachdem der Samen in die Erde gelegt ist, Saat und Ernte, nachdem wir durchgenommen haben oder uns darauf klar dass dargelegt werden haben, dass nur die Art, die ich einpflanze, auch aufgeht. Also ein Apfelbaum wird aufgehen durch einen Apfelsamen, da wird kein Birnbaum draus wachsen. Und irgendwann gibt es Früchte. Und wenn viele Male ist es eben ein langer Weg, dass man noch lange nicht sieht, was ist denn gut oder schlecht. Es ist einfach alles nur grün. Und ist denn die Frucht genießbar oder nicht? Seid geduldig, irgendwann kommt der Tag, wo man Früchte sieht. Und an den Früchten erkennt man dann, aus welchem Samen das Ganze war. Und übertragen auf uns Menschen heißt das, an diesen Früchten erkennt man dann in der Tat deine Einstellung und deine Motivation, was du denn getan hast. Warum du das getan hast und was dich angetrieben hat, die Dinge so oder so zu tun. Matthäus 7, Vers 16, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln, also Birnen von Äpfeln, geht nicht. An ihren Früchten wird man sie erkennen. Andere Bibelstelle, Matthäus 7, Vers 20, darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Das Schöne und natürlich auch das Unausweichliche an diesen Früchten ist, da ist was Substanzielles da, wo du sagen kannst, okay, genießbar oder ungenießbar. Also es ist eine viel deutlichere Qualität. Die Früchte stellen etwas viel deutlicheres dar wie die Worte. Bei Worten kennen wir das, dass wir sagen, ja, das habe ich nicht so gemeint, ach nee, und ja, ach, da hast du mich falsch verstanden, und ach nee, und sollte nicht sein. Da gibt's immer noch so, wo wir versuchen, da, wenn mal was schiefgegangen ist, so ein bisschen irgendwie wieder heile rauszukommen. Aber an den Früchten gibt's nichts mehr zu mäkeln. Da weißt du, kann ich das essen oder kann ich das nicht essen? Weil wir eben auch mit unseren Worten oftmals uns angewöhnt haben, einfach zu sagen, was man glaubt, was der Gegenüber hören will. Mit den Worten können wir Menschen uns noch eine ganze Zeit lang irreführen. Wir können noch eine ganze Zeit, ja, ich bin voll dafür, ja, ist richtig, ja, was er sagt, natürlich, ja, das ist alles in Ordnung. Aber wir kommen dann wieder zurück auf die allerersten Paragraphen, was dann wirklich im Herzen ist. Ist spätestens dann zu sehen, wenn die Früchte da sind. Und die Bibel gibt uns da auch eine Warnung, dass wir das nicht tun sollen, nach dem Mund reden, weil die Bibel nennt solche Leute Übeltäter, die friedlich reden mit ihrem Nächsten, aber Böses im Herzen haben. Psalm 28, Vers 3. Und viel besser ist es eben, wenn an unseren Früchten dann erkannt wird, was wirklich in unserem Herzen war. Oftmals gibt es Dinge und Situationen, wo wir mit Worten nichts mehr ausrichten können. Wo alles gesagt ist, was zu sagen ist, alles gesprochen ist, was zu sprechen ist. Und dann können wir einfach nur noch darauf hoffen, dass wir sagen, die Früchte werden aufgehen. meine Motivation in meinem Herzen, meine Einstellung zu den Menschen, zu der Person, zu der Gemeinde, zu der Arbeitsstelle, zu irgendetwas. Irgendwann, ich vertraue auf das Wort Gottes, ich vertraue auf diese Grundgesetze, auf diese Gesetzmäßigkeiten. Wenn das jetzt noch nicht zu sehen ist, die Früchte werden aufgehen. Und das ist, wie gesagt, in positiv wie in negativer. Wenn du dir bemühst, Frieden zu halten und man dir ständig Negatives unterstellt, warte, bis die Früchte kommen und dann wird man sehen, dass du es tief im Herzen gut gemeint hast. Und wenn du es tief im Herzen nicht gut gemeint hast, werden die Früchte aufgehen. Das ist eine wirklich harte Warnung für alle die, die glauben, sie können mit den Worten das so darstellen, dass es so ganz halbwegs gut ist. Nicht die Gemeindeleitung, nicht die Ältesten oder irgendjemand sorgt für Überführung, sondern das Wort Gottes selbst sorgt für Überführung. An Form von den Früchten. Also da ist keiner der Buhmann oder ja, und das passt wieder der Gemeindeleitung nicht und die Ältesten haben sowieso immer was auszusetzen oder irgendetwas, sondern das Wort Gottes wird dich selbst überführen an Form von den Früchten, die bei dir zu sehen sind. Lukas 3, Vers 8. So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Mit anderen Worten, bringt Früchte, die der Buße, also wo wir schon öfters auch gesagt haben, dass Buße heißt, dass wir einen anderen Weg gehen oder umdenken. Das soll an den Früchten, also hier bringt das Wort Gottes die Buße konkret mit den Früchten in Verbindung. Also mit dem, was zu tun ist, also was weit über die Worte hinausgeht. Ja, ja, tut mir leid. Leck mich doch. Genau das sollen wir nicht machen. Genau das nicht, sondern wenn wir wirklich Buße tun, wird man an den Früchten das sehen. Und diese Früchte sind dieser Sachen dann würdig oder angemessen und entsprechend. Okay, soweit zu diesen Paragraphen 3, Saat und Ernte. Und dass sich alles fortpflanzt nach seiner Art und dass man an den Früchten die Einstellung und die Motivation des Menschen erkennen kann. Könnt ihr noch? Nehmen wir noch einen durch? Ich merke schon, ich glaube, wir werden bis zum Ende nicht durchkommen. Ist auch nicht nötig. Ich denke, lieber ist es mir, dass wir verschiedene kürzere Abschnitte haben, die wir wirklich in unserem Herzen behalten und in unserem Herzen bewegen und auch etwas tun damit. Aber ich würde mal denken, anhand der Zeit, einen haben wir noch. Einen machen wir noch. Und dann schauen wir mal, ob wir da vielleicht auch noch einen zweiten Teil von dieser Botschaft halten. Gehen wir weiter, Paragraph 4. Dankbarkeit ist der Schlüssel, um gute Dinge in meinem Leben hervorzubringen. Also, ich erinnere nochmal an meine einleitenden Vorgedanken. Du brauchst das alles nicht glauben. Du brauchst dem nicht zustimmen, du kannst dich dem widersetzen. Wurscht egal, es ist, wie es ist. Dankbarkeit ist der Schlüssel, um gute Dinge in deinem Leben hervorzubringen. Umkehrschluss, Undankbarkeit wird eben keine guten Dinge in deinem Leben vorbringen. Du hast lediglich heute und hier dem Wort Gottes gegenüber zu sagen, ich nehme es an oder ich nehme das nicht an und ich werde dem folgen, was du sagst. Also ich hatte es am Anfang gesagt, die Stellen, die manchmal mich zum Fragen gebracht haben, warum ist denn das so schwer, dass die Leute das annehmen oder nicht annehmen? Es waren eben solche Gründe wie Stolz oder mangelnde Demut, sagen nein, ich nicht. Und diese Geschichten werden uns nicht weiterbringen. Ich möchte ein paar Bibelstellen dazu vorlesen, weil ich das ja euch auch versprochen habe, dass das nicht meine Gedanken sind, sondern Gedanken aus dem Wort Gottes. Und ich beziehe mich hier mal auf ein Zitat von Johannes dem Täufer. Also ihr seht schon, es gibt viele Menschen im Wort Gottes, die man als Zeugnis dafür nehmen kann, die diesen roten Faden mit durchgezogen haben. Alles Menschen, die Gott kannten. Also es ist nicht nur Zitate, nicht nur, wo Jesus selber was gesagt hat, sondern auch seine Jünger, die Apostel, andere Propheten, zeigen uns immer wieder diesen roten Faden durch das Wort Gottes und damit durch unser Leben. Wie wir leben sollen, was wir tun und was wir lassen sollen. Also, gab es eine Frage von den Kriegsleuten an Johannes dem Täufer. Und Johannes der Täufer ist auch wirklich eine interessante Person, weil ich denke, durch die Kürze dessen, was von ihm berichtet ist, glaube ich manchmal, dass gerade der Dienst von Johannes dem Täufer ein Stück unterschätzt wird. Was das für ein immens großer geistlicher Dienst war, was dieser Mann getan hat. Ich glaube, für meinen Teil, obwohl das jetzt mal so ein bisschen kleiner Seitenhieb ist und nicht zu meiner Botschaft heute gehört, aber ich glaube, dass die von Gott wiederhergestellte Brautgemeinde genau den gleichen Dienst hat wie Johannes der Täufer. Nämlich bereitet dem Herrn den Weg. Das zu sagen, zu sprechen und vorzuleben, damit Jesus kommen konnte. Das genau hat Johannes der Täufer gemacht und hat in exzellenter Weise dann den Weg freigemacht, als Jesus da war. Und hat nicht gesagt, ich habe mir hier einen Mund verbrannt, schon bei den Pharisäern, jetzt will ich auch den Lohn hier haben. Sondern Johannes hat gesagt, der da nach mir kommt, der ist größer wie ich. Also das mal nur so nebenbei, von daher sollten wir nicht sagen, ja, das ist ja nicht einmal ein Zitat von Jesus, na, da hat er jetzt aber wirklich eine Bibelstelle rausgesucht, die wirklich aus dem Kleingedruckten ist. Sondern ich glaube, dass ein Mensch wie Johannes der Täufer da sagt, wir bereiten den Weg für Jesus Christus, damit die Kraft Gottes hier wieder auf Erden kommen kann. Und der hat zur Antwort gegeben, diesen Kriegsleuten, die ihn da eine Frage gestellt haben, und zwar, was sollen wir nun tun? Und er sprach zu ihnen, misshandelt niemand, erhebt keine falsche Anklage und seid zufrieden mit eurem Sold. Also Johannes der Täufer greift schon hier in diesen Basics, als die Leute sich haben mit der Taufe der Buße taufen lassen, haben gesagt, so okay, ich bin so ein Soldat und ich habe tüchtig viel Dreck am Stecken gehabt bisher, aber was soll ich jetzt tun? Und sagt, pass auf, ich gebe euch ein paar wenige Dinge mit, die erst einmal als Grundfundament stimmen müssen in eurem Leben. Und also, misshandelt niemand, erhebt keine falsche Anklage und seid zufrieden. Also, das ist hier schon so eine Basics, wo wir merken, Zufriedenheit und Dankbarkeit ist ein Schlüssel, um gute Dinge in unserem Leben hervorzubringen. 1. Timotheus 6, ein paar Verse von 6 bis 10. Es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, beziehungsweise ein großer Gewinn. Wenn die Gottesfurcht mit Genügsamkeit verbunden wird. Andere Übersetzung, vorausgesetzt, man kann sich, was den irdischen Besitz betrifft, mit wenigen zufrieden geben. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Denn die, welche reich werden, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele tödliche und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgehört und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Also ich glaube, dass wir grundsätzlich in unserem Leben dieses Thema mit der Dankbarkeit nie unterbelichten dürfen. Und ich glaube auch, dass viele, die sich wieder der Geldgier, der Wurzel allen Bösen zugewandt haben, wir sollten nicht so überheblich sein, dass wir sagen, ja, da stolpern nur die Leute drüber, die ohne Gott leben. Die werden natürlich von Mammon verführt und von Geld und von Materialismus, aber wir nicht. Also mir passiert das nicht. Wir sollten dort aufpassen, dass wir uns dort nicht selbst überschätzen. Und sollten in unserem Leben dieses Grundgesetz, dass wir nur die Dankbarkeit wird das hervorbringen, wenn wir dankbar sind, was uns Gott gegeben hat, werden andere gute Dinge, die wir uns wünschen, in unserem Leben hervorkommen. Und in Philipper 4, Vers 11 gibt es noch einen Bibelvers. Nicht wegen des Mangels sage ich das, schreibt Paulus. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Also, ob du nun reich oder arm bist, das Erste, was das Wort Gottes von dir erwartet, ist Zufriedenheit. Weil auch jemand, der reich ist, ist nicht automatisch gleich zufrieden. Weil ich kenne das und ein klein wenig weiß ich das, was Paulus da meint, mit jeder Lage zufrieden zu sein. Und Als ich in meinem säkularen Beruf auch gut verdient hatte, war der Blick immer wieder nach oben. Zu denen, die mehr hatten, wie ich. Und was da unter die Räder gekommen ist bei mir, war die Zufriedenheit. War nicht eine materielle Versorgung oder eine Not, im Gegenteil, das war gar nicht da, sondern die Zufriedenheit. Und diese nicht vorhandene Zufriedenheit, sprich diese Unzufriedenheit, verleitet einen dann zu dem nächsten Fehler. Dann kommt schlechtes Reden und dann kommt schlechtes Handeln, indem man dann sagt, jetzt muss ich das aber haben, jetzt erzwinge ich mir das. Und das ist ein Weg, wo das Wort Gottes uns warnt und sagt, Freunde, seid zufrieden. Paart eure Gottesfurcht gemeinsam mit Genügsamkeit und seid in jeder Lage zufrieden, in der ihr euch befindet. Unzufriedenheit, habe ich mal so ein bisschen verglichen, ist ein bisschen wie so ein tropfender Hahn. Das macht erstmal nicht viel. Ist einfach nur so, bip, bip. Wenn es ganz ruhig ist, macht es immer so, bip, bip. Immer mal ein Tropfen. Es ist jetzt kein Verlust, das tut nicht unsere Wasserrechnung in die Höhe treiben, aber am Ende, wenn du mal zum Beispiel im Mittagsschlaf halten willst und du liegst irgendwo in einem Zimmer und du hörst immer wieder, bip, bip, es macht dich wahnsinnig. Es macht dich verrückt. Du könntest aufstehen und diesen Wasserhahn von der Wand hacken. Und das ist das gleiche Prinzip mit der Unzufriedenheit. Am Anfang merkst du das gar nicht. Schade. Na, wieder ich nicht. Hätte ich mich auch mal gefreut. Schweiß, ich. Wieder ich. Bip. 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 Und am Ende macht es dich wahnsinnig. Warum bin ich immer der Letzte im Leben? Und die Wurzel, dass das so böse werden könnte, ist, dass du es zugelassen hast, dass die Dankbarkeit sich verabschieden könnte und Unzufriedenheit in dein Leben eingedrungen ist. Und Unzufriedenheit ist ein guter Nährboden für andere Dinge. Und dann gesellen sich so die dunklen Gestalten zueinander. Gleich und gleich gesellt sich gern. Und zur Unzufriedenheit kommt der große Bruder, der Neid. Und solche Dinge, die sich dann mit in das Boot setzen. Und wenn wir dann schon einmal vereint sind mit Unzufriedenheit und Neid, dann können wir gleich noch Hallo zur Streitsucht sagen. Und so baut sich das auf und zieht uns immer wieder runter in den Strudel. Viele Dinge, wenn du aus einer Lebenssituation nicht rauskommst, überdenke mal, ob du an der Stelle mit der Dankbarkeit einfach dort deine Denkweise und deine Zufriedenheit ändern und umstellen musst. Und worauf ich bei diesem Thema Dankbarkeit noch eingehen möchte, und das waren zum Beispiel solche Geschichten, wo ich sage, Mensch, das ist doch nichts Neues, das haben wir doch alles, weil ich kann mich da an eine sehr gute Predigt von Matthias mal erinnern. Da ging es um das Murren. Das ist für mich so eine Sache, die dort mit hineinspielt. Und wer sich da selbst noch dran erinnern kann, ist nicht schlimm, wenn wir was wiederholen. Und wer das vielleicht, weiß nicht, wann die Predigt mal gehalten wurde, gibt vielleicht viele Leute, die sagen, ach, das muss ja schon so lange her sein, da kann ich mich nicht mal dran erinnern. Dieses Murren ist eine versteckte, eine subtile, also eine schwer durchschaubare, so eine unterschwellige Art der Unzufriedenheit. Das ist also auch ganz was Gemeines. Wenn du schon an einem Punkt bist, wo du richtig ärgerlich bist, dann kann man manche Dinge besser definieren. Aber das Murren, das ist so eine unterschwellige, versteckte Unzufriedenheit. Und wir sollten auch da aufpassen, dass nicht über diesen Kanal sich das einschleichen kann. Und da gibt es solche schöne Verhaltensmuster, die man da sagt, dass wir nach außen schon zufrieden sind. Also ja, wenn du mich jetzt hier fragst, ob wir hier unzufrieden sind. Also nee, wir haben ja wirklich keinen Grund, unzufrieden sein. Also wir haben ja Glaubensfreiheit und wir haben hier einen warmen Versammlungsraum und also wir haben auch keinen Krieg und ich bin auch nicht hungrig. Oder also ich bin schon zufrieden. Also ich würde nicht sagen, dass ich unzufrieden bin. Aber innerlich kommen dann diese Sachen. Warum wäre ich nicht gesehen? Warum muss ich mich immer so anstrengen? Warum fragen mich die Ältesten in der Gemeinde immer nur, ob ich mal zum Reinigungsteam kommen könnte? Haben die noch nicht gemerkt, wie gut ich singen kann? Oder irgendetwas? Und da merkt man, dass diese Unzufriedenheit sehr tief drin steckt. Und ein Gedanke, der mir da kommt, ist eigentlich in Bogen zu schlagen zu unserem ersten Paragraphen. Das ist nämlich das, was dann wieder in unserem Herzen ist. Das ist das, was tief in unserem Herzen ist und am Ende das rauskommt. Wenn dort solche Dinge drin sind. Jakobus 3, Vers 14. Wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Und 1. Petrus 2, Vers 1. So legt nun ab alle Bosheit, allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdung. Ja, das waren also so die ersten Dinge. Also ich ahnte es schon, dass wir da nicht bis zum Punkt 10 kommen oder ihr schaltet dann alle ab. Ich will das nochmal kurz wiederholen, die Überschriften, und würde dann denken, dass es dann für diese Geschichte, für diese Botschaft erstmal für heute gut ist. Und möchte euch neu darauf aufmerksam machen, dass ihr euch dort vor Gott prüft und eure Einstellung zu diesen Dingen überdenkt und nötigenfalls korrigiert. Also wie schon gesagt, ihr müsst das alles nicht glauben, ihr müsst dem nicht zustimmen, weil dem Gesetz der Schwerkraft müsst ihr auch nicht zustimmen. Es ist einfach so, wie es ist. Und deswegen gilt es an dieser Stelle nur zu beurteilen, wie lebe ich, wie tue ich das und passt das mit dem zusammen, was in diesem Wort steht. Also, was in deinem Herzen ist, kommt über kurz oder lang aus deinem Mund. Was du mit deinem Mund aussprichst, wird eines Tages auch eintreten. Dann gibt es dieses wunderschöne Prinzip von Saat und Ernte, dass sich alles fortpflanzt nach seiner Art und dass man, wenn es dann aufgegangen ist, die Saat, wenn es zur Ernte gekommen ist, man das erkennen kann an den Früchten. An den Früchten erkennt man die Einstellung und die Motivation eines Menschen. Und zum Schluss hatten wir uns damit befasst, dass die Dankbarkeit der Schlüssel ist, um gute Dinge in unserem Leben hervorzubringen. Legt also alles ab, was euch da von diesem Weg abhalten will oder wieder neu abgehalten hat. Amen.